Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe unseres VRM-Podcastes Korte und Rink. Heute darf ich, Dennis Rink, VRM-Chefredakteur, wieder mit dem renommierten Politikwissenschaftler Professor Dr. Karl Rudolf Korte über das politische Geschehen in Deutschland sprechen. Und Herr Korte, wir können uns ja im Moment nicht beklagen über mangelndes politisches Geschehen. Es ist ja im Moment eine Menge los. Sie waren ja am Wochenende auf dem Parteitag der Grünen.
Geschichte live kann ich nur sagen, hallo. Für Chefredakteure auch aufregende Zeiten, weil man natürlich in so besonderen Situationen sich daran erinnert, vor 40 Jahren Koalitionsauflösung, vor 20 Jahren auch eine vorgezogene Bundestagswahl und jetzt die Glücksmomente der Parteien, die schon offenbar vorbereitet sind. Das hat man jetzt gesehen bei den Grünen, Segen und Fluch des Kalenders, die hatten jetzt Glück, dass sie im normalen Zeitverlauf jetzt da waren und sich präsentieren konnten. Das war günstig und sie haben es total für sich in Hessen genutzt, in Wiesbaden. Ich habe noch nie so voll diese Rhein-Main-Kongresshalle gesehen. Die mussten zeitweise die Türen schließen vor Interessierten, vor Nachfragen. Das war wirklich gigantisch.
Die Zahl der Mitgliedsanträge oder der Neuzugänge sind mit über 9.000 ja auch wesentlich höher als die aller anderen Parteien aktuell. Wohin begründet sich denn diese Euphorie gerade? Weil eigentlich auf bundespolitischer Ebene gab es ja gar nicht so viel zu feiern, außer dem Ampelaus, je nachdem, wie man dazu steht.
Ja, aber das ist genau der Punkt, dass man erlöst wirkt, ganz offenbar, auf den Ampeltrümmern etwas Neues aufzubauen. Tiefer können die Grünen im Prinzip nicht fallen, auch von den Umfragewerten her. Verhasst im Osten, im Westen, durch ihre moralische Übersteuerung, oft unerträglich in der öffentlichen Wahrnehmung. Und von diesem Punkt aus neu zu starten, neue Kraft zu tanken, dafür war der Parteitag da. Und offenbar trauen viele Mitglieder ihnen oder Neumitglieder ihnen das auch zu, dass sie jetzt aus der Regierung befreit neu die politische Mitte bespielen können.
Und Sie ihnen das auch zu?
Ja, diese neue K-Frage ist ja jetzt nicht mehr die Kanzlerfrage, eher die Küchentischfrage, wenn man Habeck ernst nimmt, dass er dieses Zuhausegefühl nochmal anders ansprechen möchte, sehr viel Fehler zugegeben hat, die er mit dem Heizungsgesetz gemacht hat und ganz klar auf diese liberale, linke, progressive Mitte zielt, die ansprechbar ist. Das sind die Aufbruchbereiten, haben wir ja auch schon drüber diskutiert. Ich weiß nicht, Ihr Gedächtnis reicht ja oft nicht so weit, dass wir da nochmal dran erinnern können.
Nicht so weit, nee.
Ja, sehen Sie. Und deswegen ist da Potenzial da vielleicht für 25% in dieser sogenannten Merkel-Mitte. Die kann man bespielen. Das ist unklar, wer die nutzt. Natürlich nicht die konservativ ausgerichtete Union und noch nicht die Sozialdemokratie, die man noch gar nicht wirklich erkennt, was sie machen wollen. Da greifen die Grünen jetzt an. Die sind super welkig, ne, und am Welken weiter. Aber wenn man nichts zu verlieren hat, kann man am besten sich präsentieren. Und diese Robertisierung der Grünen um ihn herum, natürlich im Team, das war schon beeindruckend zu sehen.
Wie schnell lassen sich denn Wähler überzeugen? Weil dieser Wahlkampf ja unter dem Vorzeichen der gebrochenen Ampel steht, aber auch unter dem Vorzeichen, dass das ja ein sehr, sehr kurzer Wahlkampf ist, wo man ja sehen muss, welche Wähler man mit welchen Inhalten in welchem Zeitraum so ansprechen kann, dass die dann am Ende auch ihr Kreuzchen an der richtigen Stelle machen.
Ja, es wird so ein Sicherheitswahlkampf, glaube ich auch. Härte, Stärke, Stabilität, solche Fragen spielen eine große Rolle. Und in der amerikanischen Analogie Alltag, ne? Wie ist der Alltag finanzierbar? Wie komme ich von A nach B besser? Wie funktioniert die Gesundheitsvorsorge, Pflege? Wie kann ich Mieten weiter bezahlen? So, und darauf brauchen die Grünen auch eine Antwort, dass sie Kompetenzvorsprung haben bei allen Fragen, die Verbraucherschutz und Klimaschutz anbelangen. Das ist, glaube ich, für jeden erkennbar. Aber darüber hinaus müssen sie eben Angebote machen. Und da haben sie ja noch einen Wahlparteitag vor sich. Insofern müssen sie das noch ausformulieren. Aber sie müssen den Alltag erreichen, sonst sind die Grünen weg.
Und das ist natürlich ein großer Sprung, weil Sie ja auch schon angesprochen hatten, dass Ihnen ja gerade in der aktuellen politischen Lage vorgeworfen wird, dass Sie mit Ihren teilweise ideologischen Haltungen eben gar nichts mit dem Alltag der Menschen zu tun haben.
Ja, Realitätsdemut war auf dem Parteitag sehr gut erkennbar. und schon das Buchstabieren, diese Komplexität in die Fläche zu tragen. Alles hängt natürlich mit allem zusammen, aber unter den Rahmenbedingungen eine Klimaneutralität hinzubekommen, die notwendig ist für die Grünen in ihrer Programmatik. Daraus ergeben sich eben andere Konsequenzen. Und Sie haben nochmal darauf verwiesen, dass Sie ja auch geschafft haben, die Preise zu reduzieren vor dem Hintergrund der Inflation. Sie haben darauf hingewiesen, dass Sie es ja auch geschafft haben, Gasmangellage in den Griff zu bekommen. Und auch nochmal darauf verwiesen, dass Sie ja das alles irgendwie geerbt haben, dass die politischen Konsequenzen einer verfehlten politischen Gaspolitik mit Putin eben sie jetzt irgendwie wegräumen mussten und deshalb eigentlich auch mehr Zeit brauchen, um das machen zu können.
Das heißt, jetzt nach dem Parteitag haben die Grünen ja endgültig Klarheit über ihren Kanzlerkandidaten mit Robert Habeck. Eigentlich Klarheit hat ja auch die SPD über ihren Kanzlerkandidaten. Da wurde ja schon frühzeitig davon gesprochen, dass man mit dem aktuellen Kanzler Olaf Scholz wieder ins Rennen gehen möchte. Jetzt werden aber einzelne Stimmen laut, die das gar nicht so selbstverständlich erachten. Hat das Potenzial für mehr oder ist das aus Ihrer Sicht ein Sturm im Wasserglas?
Das hat schon Potenzial für mehr, aber die SPD wäre jetzt gut beraten, in den nächsten Tagen ihn zum Kanzlerkandidaten offiziell auch zu nominieren. Wie auch immer, mit einer virtuellen Konferenz, wie auch immer, man kann da nicht bis Januar mit warten, weil das andere kann man nicht ersticken. Denn die Sympathiewerte sprechen nicht für Scholz. Er hat eher ein Kanzlermalus, einer der schlechtesten Werte, die jemals ein Kanzler in Deutschland hat. Und ihm fehlt die Zeit jetzt über ein paar Monate an diesem Image werbend zu arbeiten. Das spricht alles nicht dafür, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er zur stärksten Fraktion sich wieder aufschwingt. Und insofern ist ganz klar, dass die Delegierten, potenziellen Delegierten, auch natürlich die Bundestagsabgeordneten, wahrscheinlich wird es die Hälfte betreffen, fürchten um ihren Wiedereinzug und sich mehr Chancen mit einem anderen Kandidaten ausrechnen, der natürlich dann auch in der Kritik stehen würde, auch nicht nur die positiven Werte für sich selbst behält, aber eine andere Mobilisierung auf der Straße natürlich bringen könnte. Mit Boris Pistorius würden natürlich die Wahlkämpfer vor Ort der Sozialdemokratie in allen regionalen Konsequenzen viel aktiver unterwegs sein als für einen Kanzler auf die Straße zu gehen. Das ist, glaube ich, selbstredend.
Sie haben jetzt in Ihrer Aufzählung einige Punkte genannt, die man Scholz zu Last legen kann oder die nicht für ein erfolgreiches Abschneiden von ihm sprechen. Wenn ich das jetzt weiterdenke, wäre es dann aus Ihrer Sicht schlauer, wenn die SPD den Kanzlerkandidaten nochmal wechselt oder stecken die gerade in irgendeiner Sackgasse?
Da wir aus der Wahlforschung, Parteienforschung jetzt keine Maßstäbe entwickeln können. Bei solchen Sonderwahlen ist das nicht eindeutig zu beantworten. Unter sicherheitspolitischen Gesichtspunkten kann eine Eskalation erfolgen. Und da ist der Super-Deeskalierer Scholz nach wie vor gefragt. Das würde jetzt dafür sprechen, ihn beizubehalten. Also wir uns fehlen die Möglichkeiten wirklich des Vergleichs, ob eine kurzzeitige Neunominierung, die ja nur funktionieren würde, wenn Scholz von sich aus darauf verzichten würde, am Ende Durchschlagskraft hat. Die letzten, die nicht in die Gänge kamen, war die Union bei der letzten Bundestagswahl, die sehr kurzfristig dann einen Wahlkampf auf Laschet abstimmen mussten, was dann auch nicht mehr gelungen ist.
Gibt es dann aber Dinge, die jetzt für die SPD in diesem Wahlkampf sprechen?
Na, es spricht für die SPD, wenn sie eine sozialdemokratische Thematik anschlagen. Einmal das und zum anderen ist die Staatsbedürftigkeit ja eher gewachsen. Also das, was SPD auch ausmacht, einen interventionistischen Staat, einen Staat, der sich kümmert, der sich einbringt, der allerdings auch funktionsfähig sein sollte. Das spricht durchaus für eine sozialdemokratische Handschrift. Wir haben ja nicht Marktradikalität, was gefeiert wird, sondern im Gegenteil. Wir hoffen, dass der Staat besser funktioniert und die Sozialdemokratie sich darum kümmert und Gerechtigkeitsfragen, Ungleichheitsfragen bei allen Schnittmengen, also von Mietern bis zur Pflege, sind natürlich Themen, mit denen sozialpolitisch die SPD auch in der Mitte punkten könnte, wenn klar ist, was sie sich vorstellt. Es deutet sich an, dass es so ein Rentnerwahlkampf auch gibt, was ausgetestet wird. Vielleicht auch ein steuertechnischer Wahlkampf. Das ist noch nicht richtig ausbuchstabiert bei der SPD. Was es mit Sicherheit nicht wird, so ein Friedenswahlkampf, wie er im Europawahlkampf ja ausprobiert worden ist, mit dem Kanzler, der für Frieden ist, das hat ja überhaupt nicht funktioniert.
Aber sehen Sie eine Perspektive darin für die SPD, dass im Vergleich zu den Grünen, das haben wir ja eben besprochen, dass die Reihen hinter Robert Habeck derart geschlossen sind, dass das ja fast schon in der Euphoriebewegung sich bewegt. Und hinter Friedrich Merz, der sich ja Stück für Stück, sage ich mal, die Union erobert hat, aber da ja mittlerweile auch glasklar die Nummer eins ist, kann Olaf Scholz auch mit einer breiten Rückendeckung noch in diesen Wahlkampf gehen?
Nein, das sehe ich nicht. Das ist ein vertrauensvolles Verhältnis, was da aufgebaut ist, aber kein liebevolles. Und das ist schwierig für eine Mobilisierung für die Partei. Es ist eine Pflicht schuldig, wie hier mobilisiert wird am Ende. Denn alle Daten sprechen ja nicht dafür, dass es auch innerhalb der SPD ein sehr beliebter, populärer Kanzler ist. Es wird ein für alle Verantwortlichen sehr schwerer Mobilisierungswahlkampf, der ja auch darauf setzt, dass die anderen Fehler machen, dass man Aufholjagden wiederholt. Das sind ja alles Mechanismen, die als Narrative sich eignen, aber an die man auch glauben muss, damit sie wirken können. Und diese Wirkung nochmal zu untermauern, das wird nicht so einfach sein.
Also, Herr Korte, wenn ich jetzt so objektiv oder persönlich gefärbt durch meine journalistische Sicht auf unser Gespräch gucke, dann ist Ihre Pro-Liste für Olaf Scholz wesentlich kürzer als die Kontraliste.
Ja, aber man kann auch sagen, Scholz oder Merz zusammengefasst klingt wie Schmerz. Also die Popularitätswerte sind bei allen nicht so gut. Wir haben Wettbewerb der Unbeliebten, ne? Die Habeck-Werte sind ja auch nicht so gut. Sie sind besser geworden und er setzt drauf durch seine Angebote, dass sie besser werden können. Wenn wir jetzt noch an Frau Weidel dazu denken, dann haben wir wirklich nicht einen personengetriebenen Wahlkampf, sondern einen parteiengetriebenen Wahlkampf, der um Themen ringt. Und das wäre eben auch aus meiner Sicht der große Vorteil, dass wir jetzt uns um die Themen der politischen Mitte kümmern. Und so sieht es ja auch aus, lösungsorientiert, und dass wir über die Ränder ganz wenig hören, reden und erstmals auch dadurch diese ganze Angstszenarien erstmal weg sind. Wir sind einfach neugierig geworden, was für die Mitte jetzt angeboten wird und damit die ressentimentgetriebenen Themen, die ganz links und ganz rechts den Parteien nutzen, im Moment überhaupt nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Weil zum Glück so Chefredakteure wie Sie das auch nicht zum großen Thema machen und nicht ewig danach suchen, wie die Ränder denn gerade aussehen und ob die vielleicht größer werden, ne? Und insofern danke, dass Sie da auch mitmachen.
Ich muss mich jetzt kurz sammeln, Herr Korte, weil Lob in diesem Podcast meistens nicht so häufig vorkommt wie findige Spitzen. Deswegen muss ich mich jetzt kurz sortieren. Sie haben mich aus dem Konzept gebracht.
Ja, das kann passieren, könnte ja auch ein vergiftetes Geschenk sein, ne? Denn Sie sollen ja, haben Sie ja so eingeleitet, objektiv berichten. Insofern ist das ja ein verbrämter Vorwurf, dass Sie zu stark auf die Ränder geguckt haben bisher. Und na klar müssen wir die Demokratie wehrhaft machen und verteidigen, aber meistens geht es dann nur noch um die Ränder und dann vergisst man das, was in der Mitte sich tut.
In der Mitte tut sich ja auch etwas mit einer Partei, die keinen Kanzlerkandidaten stellen wird, aber nach eigener Aussage jemanden, der gerne wieder Finanzminister werden würde, nämlich Christian Lindner. Und da gab es in den vergangenen Tagen eine Recherche der Kollegen der Zeit, die offengelegt hat, dass es bei der FDP schon mit verschiedenen Schlagworten versehen in den vergangenen Monaten Ausstiegsstrategien und Szenarien gab, um aus der Ampel herauszukommen. Ist das aus Ihrer Sicht, so wie es jetzt die SPD darstellt, ein Vertrauensbruch auch im Nachhinein und geht überhaupt nicht? Oder ist das die professionelle Vorbereitung dessen, dass sich das Ampelaus ja schon früh abgezeichnet hat?
Ab Sommer war ja doch sichtbar, dass es auch in dem zweiten Anlauf, einen Haushalt zu erstellen, Schwierigkeiten gibt. Deswegen gehe ich fest davon aus, dass die Spitzenpolitik auch Szenarien schon gedacht hat, wie das bis November werden kann, bei dem eben dann der entscheidende Tag ist für die Haushaltsberatung, um den Haushalt des nächsten Jahres zu sichern. Also diese Vorhaben zu denken, wie es sein könnte ohne Partner und ob man den Wahltermin hinbekommt oder einen anderen braucht, das wird es bei den anderen Parteien auch gegeben. Aber hier geht es ja darum, eine strategische Positionierung auf einen konkreten Tag hinein, den man auch D-Day bezeichnet hat. Das ist natürlich mehr als nur verschiedene Szenarien, die man entwickelt hat. So entsteht der Eindruck des absichtsvoll herbeigeführten Bruchs und es steht auch der Eindruck, dass das, was an dem Abend gesagt worden ist, nämlich das Hochstilisieren geradezu pathoshaft zum eigentlichen Verfassungsminister, der einzige verbliebene Minister, der noch eine Regierung, der noch ein Grundgesetz schützt, so hat ja Lindner argumentiert, in sich zusammenbricht angesichts der Dramaturgie, dass es für den Tag, egal unter welchem Vorzeichen, auch geplant war. Und da ist praktisch eine neue Deutungshoheit über den Ausgang, was auch ihn beschädigen wird. Bisher hat Lindner ja, oder keiner ist so erfolgreich gescheitert bisher wie Lindner, aber diesen Wiederaufstieg, das ist schwerer geworden durch das Szenario, was jetzt aufgedeckt worden ist.
Zumal man ja unter moralischen Gesichtspunkten noch anführen muss, dass er ja derjenige war, der an dem Abend und danach Olaf Scholz vorgeworfen hat, dass dessen Rede vorbereitet gewesen ist. Jetzt könnte man sagen, eigentlich war Lindner schon länger vorbereitet.
Ja, intensiver, ganz offenbar. Und wir sehen auch aus den Protokollen, dass die Wissing-Entscheidung auch nicht eine spontane war, sondern dass er länger schon mit dem Kurs nicht einverstanden war. Das wirkt dann auch aus der Sicht des Verantwortungsethikers viel schlüssiger, dass er da versucht hat, gegenzuarbeiten. Aber genau, vorbereitet auf den Tag genau scheint jetzt die FDP-Führung gewesen zu sein und das verspielt natürlich Vertrauen für den Neuanfang. Darauf setzen Sie ja.
Wagen Sie eine Prognose, wann das Zurückblicken und das Ringen um die Deutungshoheit zum Ampelaus abebbt und wir in diesem Wahlkampf endlich anfangen, über Themen zu sprechen?
Das war jetzt in Wiesbaden erkennbar. Die haben überhaupt nicht lamentiert über die zurückliegenden 3 Jahre. Habeck hat es für sich nochmal seine Fehler eingeräumt. Das hat er natürlich gemacht, aber es ging ein klarer Blick auf die kommenden 3 Monate und nicht auf die zurückliegenden 3 Jahre. Das fand ich beeindruckend und das ist genau das Sehnsuchtsvolle, was zuversichtlich Mitte-Wählerinnen und Wähler auch erwarten, weil man ja Zukunft wählt, Problemlösungskompetenz und nicht das Abrechnen, wie es in der Regierung zuletzt der Fall war. Also ist genau dieser Akzent, wie wir jetzt funktionierenden Staat vielleicht auch mit ganz konkreten Projekten schneller hinbekommen im Bereich Miete, digitale Preise, Alltagssorgen, solche Dinge, eigentlich das Interessante. Und da ist noch nicht alles ausbuchstabiert. Da erwarte ich jetzt einfach auch viel. Da wird sich auch noch Konkretes entwickeln, denn denken wir mal an den Sieg beim letzten Mal, den kleinen, schwachen Sieg der Sozialdemokratie mit 25,7%. Da war es ja Respekt als Formulierung und als Konzept unterlegt, genau mit einem Instrument, den Mindestlohn mit einer bestimmten Zahl auch zu erhöhen. Das ist eine idealtypische Konstellation, eine Geschichte, zu der ein konkretes Projekt auch passt. Und das müssen sich die Parteien jetzt erarbeiten, möglichst in der großen Unterschiedlichkeit. Ich meine, alle wollen mit Merz oder wollen irgendwie Merz zur Braut, das ist ganz offensichtlich. Aber meine Position ist immer noch zu sagen, gucken wir nicht nur auf den vielleicht vermeintlichen Sieger der stärksten Fraktion, sondern auf den, der am besten sondieren kann, um vielleicht aus der zweiten Position heraus Mehrheiten zu organisieren. Das ist wahrscheinlich viel attraktiver und viel und ist auch eine Wahrscheinlichkeit.
Wäre ja dann auch aus CDU-Sicht eine gewisse Tragik der Geschichte, wenn sie stärkste Kraft werden und wieder nicht mitspielen dürfen.
Ja, so habe ich sie bisher noch nicht wahrgenommen, dass sie irgendwie tragische Momente emotional hier hochspielen. Also ich kann diese Empathie bei ihnen gar nicht sonst raushören, aber das ist ja ein, ich versuche ja auch, sie neu zu lernen. Das ist also eine neue Variante, über die nochmal nachdenken muss. Aber klar kann das passieren. Das muss man einfach ganz nüchtern sehen. Das Interessante ist ja jetzt auch in den nächsten Tagen die Vorbereitung der Vertrauensabstimmung über das Vertrauen. Mal von Schröder wurde sie damals als Antrag mit reinformuliert. Bei Kohl wurde sie überhaupt nicht reinformuliert. Da wurde nur auf den Artikel Bezug genommen, um eben zu verhindern am Ende, dass man Vertrauen ausgesprochen bekommt. Die AfD ist ja findenreich und vielleicht muss man hier mit allem rechnen, denn man darf ja auf keinen Fall das Vertrauen ausgesprochen bekommen. Man darf also keine Kanzlermehrheit hinbekommen. Und wie man das macht, wird ja in den nächsten Tagen noch weiter zu beobachten sein durch Enthaltungen, die auch wie Nein gelten. oder durch Nicht-Anwesenheit, Nicht-Präsenz, ich weiß es nicht. Da wird einiges noch ausbaldowert, weil die Regelverstoßerpartei systematisch ist die AfD, da ist alles mit zu rechnen, den Parlamentarismus zu schreddern. Das ist ja deren Logik auch und das werden die auch bei der Vertrauensfrage versuchen.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass vornehmlich ja bisher in Landesparlamenten die AfD mit ihren Finden erfolgreich ist und die demokratischen Parteien oder die demokratische Grundordnung vor Herausforderungen stellt. Sie haben eben gesagt, dass es schwer ist, jetzt in den nächsten Monaten schon thematisch zu gucken in diesem Wahlkampf, beziehungsweise dass es dringlich wäre, jetzt darauf mal den Fokus zu richten. Worauf liegt denn diese Woche Ihr Fokus, Herr Korte? Wo geht es denn noch hin?
Diese Woche bin auch natürlich in Duisburg in Lehrformate eingebunden. Wir haben ja in diesem Semester erstmals oder auch wieder die Gastprofessur Möglichkeit, Anwendungen auszutesten. Da ist in diesem Semester Armin Laschet da, den ich morgen erst einmal begrüße. Als ich ihn eingeladen habe, war das einfach interessant, weil er viele Stationen, politische Stationen durchlaufen hat. Aus NRW-Sicht ohnehin als Ministerpräsident oder erster Integrationsminister, aber mir war damals nicht klar, nicht bewusst, konnte ich nicht ahnen, dass wir ihn einladen als letzten Kanzlerkandidaten und jetzt die Kanzlerkandidatur sich neu stellt, nicht für ihn, aber doch für alle anderen. Das ist insofern sehr interessant, nochmal herauszuarbeiten, welche Chancen er dem Neuen gibt und woran es vielleicht beim letzten Mal lag. Das ist das eine. Und dann habe ich in Berlin noch weitere Termine. Das ist aber Alltag. Das gehört einfach immer dazu.
Klingt aber dann mit Armin Laschet ein bisschen unterhaltsamer als Ihre sonst relativ trockenen Politikvorlesungen, Herr Korte.
Ja, das ist ja eine Unterstellung, dass das trocken ist. Das ist auch versuchsweise so unterlegt, dass die Studierenden damit natürlich was anfangen können und nicht trockene Philosophie, sondern anwendungsbezogen. Und das kann man natürlich anreichern durch Beispiele. Und diese Beispiele sind ja, haben ja auch was Unterhaltsames. Insofern, das Trockene ist eine Unterstellung, das weise ich ganz weit von mir zurück.
Ich kann es auch aus dem Alltag nicht belegen, Herr Korte, weil ich damals gerne Politik studiert hätte, aber aufgrund meines schlechten NCs leider nicht reingekommen bin und deswegen bin ich in der Soziologie und in der Kulturanthropologie gelandet.
Auch schöne Fächer, aber natürlich kann man auch noch im Weiterbildungsmodul bei uns noch Politikwissenschaft studieren. Man kann den Master Politikmanagement noch machen aus der Weiterbildung heraus, vielleicht auch für Chefredakteure.
Den Master habe ich zum Glück damals in Kommunikation gemacht, um zu lernen, wie ich mit Podcast-Partnern wie Ihnen am smartesten und geschicktesten umgehe. Im Moment, wenn ich die Zeit finde, Herr Korte, komme ich nochmal auf Sie zu, aber ich habe ja bei Ihnen persönlich gar nicht mehr so viel Zeit, weil so viele Vorlesungen geben Sie ja leider gar nicht mehr.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, wir werden uns irgendwie arrangieren.
Und als Privatdozent werde ich es wahrscheinlich nicht mehr leisten können, bei Ihnen
Das
persönlich.
stimmt. Das stimmt. Aber ja, kommt nur an, vielleicht kann man das verrechnen in Abos, die ich dann nicht bezahlen muss, die sie einfach mitschenken.
Das kriegen wir hin. Da frage ich hier innerhalb der VRM mal nach und werde es in den nächsten Folgen auflösen, wie es ausgegangen ist, meine Nachfrage einstweilen. Aber Herr Professor Dr. Korte, vielen Dank für den auch heute wieder sehr erkenntnisreichen und unterhaltsamen Podcast. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und sage allen, die uns zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns am nächsten Montag wieder. Bis dann.
Ja, ciao.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.